Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Manches verklärt sich wie von selbst. Und manchmal müssen wir das ein bisschen fernab der alltäglichen Realität spüren. Sie kennen das vielleicht auch aus den Urlauben. Im letzten Jahr waren wir als Familie in Österreich im Salzburger Land und haben dabei ganz viele Gipfelspielplätze besucht. Atemberaubend. Immer wieder anders und einfach nur zum Staunen. Der Weg nach oben. Jetzt muss ich zugeben, unsere Kinder sind noch klein. Wir sind in der Regel mit der Seilbahn nach oben gefahren. Aber selbst das ist für eine 3- oder einen 3- und eine 5-Jährige schon etwas ganz Besonderes. Und schon dort saßen sie staunend in der Gondel und guckten, wo sie überall Kühe und Ähnliches entdeckten. Und dann, oben angekommen, einfach nur noch staunen. Die großen, leuchtenden Augen der Kinder, aber auch unsere eigenen. Sie wurden immer größer, weil dieses Gefühl, ganz oben zu sein, das ist einfach sensationell. Und die Welt, sie erscheint uns ganz plötzlich, nur weil wir vielleicht 2000 Meter weiter oben sind, ganz anders, in einem ganz anderen Licht. Gipfelerfahrungen. Und wenn man auf so einem Gipfel steht, dann ist auf einmal manches irgendwie anders, manches ist deutlicher, klarer als sonst, irgendwie anders. Wenn man außerhalb der Saison da ist, dann hüllt sich alles in Schweigen. Weg von den ganzen gewohnten, vertrauten Geräuschen. Und wenn dann diese Stille da ist, dann manchmal ganz aus der Ferne, vielleicht die Kuhglocken, das Rauschen eines Wasserfalls, einer tief unten vorbeifahrenden Eisenbahn. Die Welt, sie erscheint einem völlig entfremdet, verändert. Ich gebe zu, nicht unbedingt gleich die ganze Welt und nicht unbedingt die Realität des gesamten Alltags, jedenfalls nicht unbedingt und sofort. Aber weit oben auf der Spitze eines Berges, da wissen wir uns den Fragen des Alltags enthoben. Den täglichen Mühen, dem Ärger auch ein bisschen entrückt. Denn oben auf der Spitze des Berges, da sind wir dem Himmel ein bisschen näher. Und so gelingt es uns manchmal, dass wir auf einem Gipfel eine neue oder vielleicht ein bisschen eine richtigere Perspektive gewinnen. Denn was unten im Tal noch erdrückend erscheint, das ist oben angekommen plötzlich klein und irgendwie unbedeutend. Und anderes, woran wir im Alltag in den meisten Fällen ganz achtlos vorübergehen, das wird plötzlich bedeutungsvoll. Und Gipfelerfahrungen können natürlich auch ausgesprochen ernüchternd sein, denn irgendwann müssen wir vom Berg ja auch wieder herunter. Und genauso wie dieser Weg nach unten, so entgleiten mir auch die Empfindungen und die Erkenntnisse, die ich oben am Berg gesammelt habe, viel zu schnell wieder. Wir können sie oft genug gar nicht festhalten. Und so finde ich, ist es kein Wunder, dass Matthäus eine ganz unerklärliche Erfahrung der Verklärung Jesu auf einem Gipfel spielen lässt, auf einem hohen Berg. Und so hören wir ins 17. Kapitel. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. und Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Was für eine traumhafte Erfahrung, von der wir hier hören. Und wir müssen zugeben, so etwas, so eine Erfahrung, die wäre doch unvorstellbar auf einem belebten Marktplatz, in einem großen Einkaufszentrum oder einfach bei irgendwem zu Hause. Gerade die Abgeschiedenheit, die Stille und die Klarheit der Berge scheint förmlich nötig zu sein, damit die 3 überhaupt wahrnehmen können, dass hier etwas so Besonderes, etwas Großartiges passiert. Stellen wir uns nur mal vor, die Verklärung Jesus hätte unter einem Flutlichtscheinwerfer eines Fußballstadions oder vor hell erleuchteten Schaufenstern stattgefunden. Die 3 hätten vermutlich überhaupt nicht gemerkt, was für ein Leuchten in diesem Moment von Jesus ausging. Und zudem glaube ich, es geht hier auch um eine sehr intime Erfahrung. Denn offenbar will Jesus gar nicht, dass die Massen, dass alle dieses Leuchten um ihn herum schon sehen. Nur 3 Auserwählte nimmt Jesus mit auf den Berg. Fast kommt es einem so vor, als ob Jesus einen Probelauf machen wollte, ob er schon im Vorhinein einmal dieses Vertrauen testen möchte, wie die Menschen auf ihn als Auferstandenen reagieren werden. Denn das blendende Licht, leuchtend weiß erscheinende Kleider, Erscheinungen, das klingt doch schon alles sehr österlich. Was aber geschieht bei den Jüngern in diesem Moment? Festhalten wollen sie ihn. Einer prescht voran, Petrus natürlich, der ist ja bekannt für sein vollmundiges Bekenntnis und seine direkte Art. Ganz praktisch packt er die Sache an. Und natürlich ist auch ihm klar, dass hier gerade etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Und dieses Außergewöhnliche, das möchte er bewahren, das möchte er irgendwie festhalten. Und es ist doch auch ganz verständlich, dass er sagt: Ach, wenn es doch immer so schön sein könnte. Hier bleiben wir, hier ist es gut. Denn hier, so denken die 3, kommen wir unserer eigenen Geschichte nahe, kommen wir den Wurzeln unseres Glaubens nahe. Die Lichtgestalten von Mose und Elia, sie verbinden uns mit unserer Geschichte. Aber ganz ehrlich, Licht festhalten, das klingt schon sehr nach den berühmten Schildbürgerstreichen. Und auch dort war es nicht gelungen, das Licht in Säcken in das fensterlose Rathaus zu tragen. Auf dem hohen Berg, da scheinen die 3 und Jesus dem Himmel etwas näher. Und zwei Wirklichkeiten schieben sich in dieser Verklärungsgeschichte übereinander. Die Macht des Himmels, sie geht auf die Erde über. Die Kraft Gottes erreicht diese unsere Welt. Sicher und unverfügbar wie zu Pfingsten. Manchmal auch recht verborgen, aber manchmal ganz urplötzlich sichtbar und irgendwie spürbar. Irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr wer, der hat diese Verklärungsszene einmal mit einer Ikone verglichen. Und dazu muss man wissen, bei Ikonen gibt es immer eine sichtbare obere Schicht mit allen bunten Farben und ganz zuletzt aufgetragenen Lacken. Aber es gibt auch eine Tiefenschicht, einen Goldgrund, so nennt man das. Und dieser Goldgrund kommt bei jeder Ikone zuerst auf das Holz, um das Holz den Glanz des Echten, des Wahren und Wertvollen zu geben. Und all die darauf gemalten Bilder und Motive, die leuchten dann, wenn sie leuchten, leuchtet dieser Goldgrund eben unten durch und manchmal, wenn das Licht ganz besonders ist, dann scheint er durch. Und ich finde, das ist ein toller Vergleich, denn so wie bei diesem Goldgrund leuchtet auch in unserer Welt und in unserem Leben hin und wieder Gottes Gegenwart ganz besonders glänzend auf. In der Bibel, da sind Berge ganz oft der Ort dieser besonderen Begegnung mit Gott. Und gerade die beiden in der Erscheinung unvermittelt aufgetauchten, nämlich Mose und Elia, auch die beiden bringen ihre ganz eigene Bergerfahrung mit. Mose bekommt auf dem Sinai-Gebirge die Anweisungen zum Leben und Glauben, die ihn und sein Volk durch Jahrtausende begleiten sollten, die bei uns heute noch Gültigkeit haben, nämlich die 10 Gebote. Elia, er kämpft auf dem Berg Karmel gegen fremde Götter. Er schießt mit seiner Gewalttätigkeit weit übers Ziel hinaus. Und trotzdem macht er gerade in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens eine herausragende Erfahrung. Denn er weiß sich getröstet, er weiß sich versorgt und er erlebt, dass Gott ihm auch schwierige Aufgaben zutraut und ihn begleitet. Und dann ist da diese Lichtwolke. Licht lag schon auf Moses Gesicht, nachdem Gott ihm die Richtlinien für das Leben und Miteinander gab. Als Mose wieder abgestiegen war mit den schweren Steintafeln unter dem Arm. Und genau daran erkannten die Menschen, dass Mose etwas ganz Besonderes und ganz und gar Außergewöhnliches begegnet ist. Gott geht mit, verhüllt, aber manchmal, da leuchtet etwas auf. Da erstrahlt so etwas wie Lebens- oder Glaubensgewissheit auf dem Gesicht eines Menschen. Oder im Regenbogen vielleicht, der als Glanz- und Hoffnungszeichen Gottes über einer neu erstehenden Welt erstrahlt. Auch Petrus bekommt leuchtende Augen. Hier lasst uns Hütten bauen. Eine für Christus. Festhalten, dass er der Herr ist über mein Leben. Dass er verlässlicher Halt ist in meiner schwankenden Lebensgeschichte. Petrus ersucht hier den Weg des Eindeutigen. Er will auch Hütten für Mose und Elia bauen. Ein Heiligtum vielleicht, etwas jedenfalls zum Festhalten, zum Bewahren und zum Anfassen. Er will einen Ort schaffen, wo Gott verfügbar erscheint. Auch heute stehen auf diesem Berg der Verklärung in Israel nach zugegeben langer und wechselvoller Geschichte zwei Kirchen. Nämlich zum einen eine griechisch-orthodoxe und eine römisch-katholische. Denn man konnte sich nicht einigen im Streit um das Gelände und um die Darstellung der Verklärung. Für Petrus sind Mose und Elia die Verbindung zum Frühjahr. Sie sind Garanten dafür, dass Gottes Zusage sich durchhält, dass es auch damals schon so war. Und Petrus, er will Halt bieten, irgendwie Autorität schaffen und religiöse Heimat. Und das kennen wir doch auch von uns. Er würde doch bei vielen von uns offene Türen damit einrennen und auf begeisterte Zustimmung stoßen. Denn so wie damals ist die Sehnsucht groß in Zeiten der Unsicherheit. Die Sehnsucht nach Glaubensgewissheit. Und zugleich ist die Gefahr nach wie vor groß, dass man in diesem vordergründigen Stecken bleibt. Dass wir Hütten auf einem Berg bauen und vielleicht gar nicht mehr merken, dass sich der Glanz schon längst verflüchtigt hat. Festhalten und festschreiben um jeden Preis. So ist es und nicht anders. So haben wir das schon immer gemacht. Das ist Gewissheit gegen andere. Das sind manchmal gefährlich erscheinende Überzeugungen. Und vor allem macht dieses Festhalten, dieses Festschreiben unsere Angst nicht kleiner, sondern sie führt eher dazu, dass jeder noch so leise Anfrage gleich als Angriff erlebt wird und dass sie ungeheuer bedrohlich wirkt. Es führt dazu, dass Menschen manchmal ganze Gemeinden sich abschotten. Und oftmals verstärkt es die Anstrengung, dass wir den Glanz aufrecht zu versuchen nach außen. Aber wenn wir ihn nur nach außen aufrecht halten wollen, dann ist es keine tragfähige Kraft für das Leben. Und das merken wir bei Petrus. Im Sturm verlässt ihn der Mut. Das Scheitern in Gethsemane, das kann er kaum aushalten. Die Angst, nicht standzuhalten, als dann auch noch der Hahn kräht. Gipfelerfahrungen wie diese, sie sind nicht herstellbar. Sie sind nicht zu erzwingen oder gar einzufordern. Sie sind vielmehr Geschenk, aber auch Herausforderung zugleich. Gott zeigt sich und für einen Moment scheint der Goldgrund der Ikone durch und für einen Moment erstrahlt Gottes Zusage in unserem Leben. Die Frage aber ist, wie sollen wir dieses Erlebte deuten? Auf jeden Fall gehört, wie in der Geschichte, irgendwie immer eine Art Stimme dazu. Hier mysteriös aus den Wolken, sonst eher in mir selbst, in meinen eigenen Überlegungen zu finden. Manchmal auch als zufällig hingeworfener Satz eines anderen. Ja, Wegweisung gehört dazu. Das ihn sollt ihr hören. Das hatte übrigens schon Maria bei der Hochzeit zu Kanaa gesagt. Das ist mein lieber Sohn, sagt die Stimme, so wie schon bei der Taufe im Jordan. Und da merken wir, zum Glauben gehört auch das Hin- und Hergerissensein. Das Sein zwischen Angst und Schrecken und dem Fürchtet euch nicht. Zu unserem Glauben gehört dieser österliche Glanz der Verklärung und Erleuchtung, aber eben auch der Karfreitag. Und die Ernüchterung nach der Gipfelerfahrung, die folgt sogleich. Denn plötzlich ist die Erscheinung verschwunden und nur noch Jesus ist zu sehen. Die drei fragen sich vermutlich, haben wir das nur geträumt? War das wahr? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sie müssen wieder runter vom Berg und Und das stelle ich mir persönlich ziemlich schwierig vor. Sie dürfen noch nicht einmal von dem erzählen, was Sie da eben gerade Herausragendes erlebt haben. Und andererseits frage ich mich, lässt sich das erzählen oder ist das eigentlich kaum möglich? Und dennoch sind Petrus, Jakobus und Johannes nicht so auf dem Berg heruntergekommen, wie sie dorthin aufgebrochen sind. Angerührt sind sie. Sie sind wieder aufgerichtet, nachdem der Schrecken sie zunächst umgeworfen hat. Und war nicht diese Gipfelerfahrung, die sie gemacht haben, tatsächlich so etwas wie eine vorzeitige Ostererfahrung? Denn so wie sie Jesus gesehen und erlebt haben, so werden sie ihn erst als Auferstandenen wiedersehen. Auferstehung also mitten im Leben. Aber sehr viel handfester und sehr viel alltäglicher. Denn Jesus fasst sie an, um sie aus dem Schrecken zurückzuholen. Vielleicht, oder so stelle ich es mir vor, legt er ihnen beruhigend die Hand auf die Schulter. Er greift ihre Hand, um sie vom Boden wieder hochzuziehen. Und so finde ich, dass gerade am Übergang von der Epiphaniaszeit zur Passionszeit diese Geschichte eine ganz besondere und eine ganz eigene Bedeutung erlangt. Denn hier schneiden sich die Linien vom herrlich leuchtenden Morgenstern und vom elend leidenden Gekreuzigten. Und beides zusammen macht das Ganze erst aus. In Christus wie in jedem Einzelnen von uns. Denn Gipfel und Tiefenerfahrungen, die gehören zusammen. Sternstunden und der krähende Hahn. Und manchmal, da verklärt sich etwas, ganz wie von selbst. Der Goldgrund erscheint durch und Leben wird transparent für Gottes Gegenwart. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.